Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ich freue mich, ich bin fast, es ist zu heiß für mich heute, echt. Ich wäre jetzt fast so hier so weggeschnarcht. Es war gerade so schön, der Musik zuzuhören. Okay, ich bin da und ich freue mich auf den Podcast mit euch zusammen. Und ich habe jede Menge tolle Sachen. Gibt einen tollen Film, den ich zuerst gar nicht gucken wollte und für den ich mich dann Gott sei Dank doch entschieden habe. Ich habe ein Buch für euch, das ist ein richtiger Sommerschmöker. Ich habe Post von Martina an eine Schauspielerin, die es echt verdient hat, finde ich, die ich sehr bewundere. Der Arne ist dabei, der wird viel zu erzählen haben und ich habe einen Gast in dieser Woche und diese Frau sagt, jede Firma hat eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter, auch und gerade in Extremsituationen. Tja, ganz interessantes Thema, da kommen wir gleich zu. Erstmal wollte ich mit euch über das Buch der Woche sprechen, also das Buch, was ich diese Woche gelesen habe. Und dieses Buch ist, es ist etwas ganz Besonderes. Das Buch der Woche kommt von Stine Volkmann und heißt Das Schweigen meiner Schwester. Es geht um vier Frauen. Um Jenny, Mona, Sonja und Katja, die vor über 20 Jahren das letzte Mal gemeinsam auf Langeoog waren. Jetzt kehren sie als erwachsene Frauen zur Beerdigung ihrer Mutter zurück auf die Insel. Zuverlässig wie das Rauschen des Meeres und der Geruch von Salz sind alle Erinnerungen an ihre Sommer auf der Insel wieder da. Zwischen ausgelassenen Strandtagen, Mutproben und ersten Küssen mischen sich die heftigen Auseinandersetzungen ihrer Eltern und die Frage nach Schuld und Sühne. Denn die Schwestern eint ein dunkles Geheimnis, das sie hat verstummen lassen, das keiner von ihnen Ruhe lässt, bis heute nicht. Ich habe natürlich die ersten Sätze für euch von diesem fantastischen Buch. Es hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Prolog. Die Augen versuchen seit einer Weile sich zu öffnen. Immer wieder driften die Gedanken in Richtung Schlaf, in das schöne schwarze Nichts, in dem es kein Streben gibt. Und dann blitzt wieder der Gedanke auf, wie der Funke eines Streichholzes, das sich noch nicht entzünden will und sagt, wach auf! Dann herrscht wieder Finsternis. Man entweicht in den Schlaf, bis erneut ein Rascheln am Papier hörbar ist. Zwei Funken. Wach auf! Wach auf! Finsternis. Da ist die Präsenz der Person, die das Streichholz hält. Es wieder an der Schachtel entlang ratscht und es unentbrannt auf den Betonboden fallen lässt. Die Momente zwischen den Funken sind die schönsten, sind reiner, tiefer Schlaf. Man will da bleiben. Es gibt dort nichts zu erinnern und nichts zu ersehnen. Es ist eine tolle Sprache, die Stine Volkmann da hat und es ist eine tolle Geschichte. Vier Frauen, die von ihrer Vergangenheit eingehüllt werden, das Ganze auf einer traumhaften Insel auf Langeoog. Ein richtiger Sommerschmöker, würde ich sagen. Stine Volkmann, Das Schweigen meiner Schwestern, ist bei Fischer Krüger erschienen und ich kann es euch nur empfehlen. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja so ein richtiges Sommerlesekind. Ne? Ganz viele Leute sagen ja, oh, ich lese lieber Herbst, Winter, so gemütlich eingekuschelt. Ich habe das nicht. Ich kann irgendwie immer und überall lesen. Und wisst ihr, in letzter Zeit gehe ich auch wieder zu den richtigen Büchern über. Ich kann auch das nicht erklären. Vielleicht liegt es daran, dass wenn ich abends im Bett lese und ich lese mit meinem elektronischen Reader, dass ich dann so schnell müde werde, weil gar kein Licht sonst im Zimmer ist und nur dieser Reader und dann schlafe ich noch ein paar Minuten ein. Und vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie in der Sonne oder wenn ich irgendwie draußen lese, gerne das Buch in der Hand habe. Weiß ich nicht, vielleicht kann ich es besser lesen. Ich weiß es nicht, kann es irgendwie ganz schlecht beschreiben, woran das liegt. Aber ich bin gerade wieder so auf dem ich lese richtige Büchertrips. So, ich will die riechen und ich will die anfassen und ich will, dass das ein richtiges Buch ist, was ich da in der Hand hatte. Ja, ich weiß. Manchmal, ne, dann denkst du, Frauen haben doch wirklich ein, ne? Ja, manchmal haben wir das, Männer aber übrigens auch. Und es gibt eine Frau, die ist Schauspielerin, amerikanische Schauspielerin. Und die finde ich so großartig, dass die Post in dieser Woche an sie geht. Liebe Andy McDowell, für mich bist du eine der schönsten und klügsten Schauspielerinnen, die wir haben. In den 80er und 90ern warst du ganz hoch oben im Kino-Olymp mit zum Beispiel Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Du kannst komisch sein, tragisch, liebevoll, wild und sanft und du beherrschst die Klaviatur deines Berufes perfekt. Und du traust dich was. Du wirst nicht müde, immer wieder zu betonen, wie schwierig es für ältere Schauspielerinnen ist, eine Rolle zu bekommen. Du sagst, du hast es seit 20 Jahren schwer damit und sobald eine Frau über 40 ist, sei es vorbei mit der Auswahl. Du bist jetzt über 60 und wunderschön und auch wenn ich diese Oberflächlichkeit gerade hasse, dein Alter zu nennen und die Tatsache dazuzufügen, dass du wunderschön bist, dann ist es aber auch so, du bist eben auch noch schön. Ich kann das nicht verstehen, dass man dich nicht besetzt. Ich sehe dich so gerne und ich sehe auch deine Kolleginnen im gleichen Alter gerne. Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Glenn Close, um nur einige zu nennen. Und ich finde es albern, dass ihr alle nur noch, wenn überhaupt, Oma-Rollen spielen dürft und die Mütter in den Filmen aussehen wie 16. Ich verstehe auch nicht, was so schlimm sein soll am Älterwerden. Das passiert jedem von uns und wir belügen uns doch alle, wenn wir Filme gucken, in denen es nur junge, wunderschöne, faltenlose Frauen gibt. Mal ganz abgesehen davon, dass das frustriert, weil es im wirklichen Leben eben anders ist. Ich habe dich übrigens gerade wieder gefeiert, weil ich habe mir nochmal die Netflix-Serie Made angeguckt und du warst so großartig darin. Zusammen mit deiner Tochter Margaret hast du eine Mutter-Tochter-Rolle gespielt und die war wirklich toll. Ihr wart beide toll. Ihr habt so gut zusammengepasst, wie das eben nur Mütter und Töchter können. Liebe Andy McDowell, ich wünsche mir, dass es noch viel mehr gute Rollen für dich gibt. Ich freue mich drauf und schicke dir liebste Grüße. Deine Martina. So ist es und ich bin gespannt, wann ich sie demnächst wieder sehen kann in einem frischen Film. Mein Freund Arne Waag ist natürlich auch dabei in diesem Podcast und diese Woche bin ich echt, ja, wie soll ich sagen, ich habe komische Gefühle ihm gegenüber. Bin sehr, sehr neidisch.
Worauf denn?
Du warst bei Pink.
Ja. Yeah.
Auf der Summer, wie heißt die Summer Carnival Tour?
Summer Carnival, ja.
Oh, so geil.
In Berlin, das erste Deutschlandkonzert. Mein Gott, war das gut. Also es war, ich sag mal so, Pink war toll, das Konzert war super, Berlin war nicht so geil. So, also dieses mit dem Olympiastadion, das, ich glaube, das war das erste Open-Air-Konzert, was sie da in diesem großen Stadion gemacht haben. Also über die Organisation möchte ich nicht sprechen, sondern über dieses Konzert. Es war einfach toll.
Ich glaub dir das.
Die erste halbe Stunde hat sie nur einen Top-Song nach dem nächsten gespielt.
Wie geil.
Alles mit so Power. Und ich sagte irgendwann zu meinem Freund, das ist unfassbar, das hält die doch jetzt nicht 2,5 Stunden durch.
Aha.
Weil die lief da über die Bühne, die sang die ganze Zeit, zog sich noch ungefähr 36 Mal um.
Während sie sang.
Während sie sang, ja. Also im Prinzip immer.
Ja.
Also irgendwas war immer auf dieser Bühne los und sie war so gut drauf und hat dann noch kommentiert, als irgendwie Leute von plötzlich das Stadion verlassen hatten, weil irgendwie kurz vor Schluss haben schon mal die Hälfte der Leute, die da waren, schon mal das Stadion verlassen. Dann stand sie vorne und sagte, warum? Warum geht ihr denn schon?
Ja, weil wir unsere Autos irgendwo geparkt haben, wo wir dann nachher nie wieder rauskommen aus dem Verkehrschaos.
Genau.
Ganz genau deshalb. Du, also das Verkehrschaos, die drohenden Temperaturen am Wochenende und meine fehlende Spontanität und Bereitschaft, einfach mal was Verrücktes zu machen. Habe mich diese Woche davon abgehalten, am Sonntag das Konzert von Pink in Köln zu gucken.
Oh nein, wie ernsthaft, du hattest da Karten für?
Ich hätte Karten haben können, weil eine Freundin von uns hatte die Karten abzugeben, weil sie nicht dahin konnte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, da sollen wir nicht. Und der guckte mich nur an und sagte, 34 Grad?
Och,
und ich
bitte.
So, ja, aber komm, ey, komm, wir machen das jetzt. Los, komm, wir machen das. Dann merkte ich aber, es ist gerade alles ein bisschen viel um uns rum los. Ehrlich jetzt. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, komm, wir denken nochmal 2 Stunden nach. Ja, was soll ich sagen? Nach 2 Stunden nachgedacht, habe ich dann gedacht, ich rufe mal sie an. Dann waren die Tickets weg.
Och nein.
Ja.
Ja, das ist, aber kommt die jetzt nicht nochmal irgendwo hin? Na gut, nach Hannover, das ist natürlich nicht bei dir um die Ecke.
Es gibt auch keine einzige Karte mehr. Ich habe dann mal geguckt.
Doch, da gibt's
doch Hannover?
Für Hannover, aber da willst du nicht.
Nee, da will ich auch nicht hin, weil da fahre ich ja noch länger.
Ja.
Ja, das war's dann also. Ich bin aber froh, dass du sie wenigstens gesehen hast. Ich höre sie dann hier.
Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen in ganz kleinen Locations vorher, vor 15 Jahren. Und jetzt war das halt so ein Megakonzert mit 55.000 Leuten. Das war schon toll. Also die ist wirklich toll. Und am Ende eben dieses So What. Und dann fliegt sie dann über die Köpfe. Das ist sensationell, wirklich sensationell.
Gut, das nächste Mal bin ich spontaner und schneller. Ich danke dir und wünsche dir eine schöne Woche.
Ja, ansonsten fliege ich auch mal über dich rüber, das wäre doch mal was.
Nein, das möchte ich lieber nicht. Ja, so ist das. Manchmal im Leben muss man sich entscheiden, ich sagte es ja schon, in welches Nest man seine Eier legt. Aber gut, vielleicht war es ganz gut. Vielleicht wäre es für uns alle morgen zu stressig gewesen. Und ich denke mal, es wird eine neue Gelegenheit geben, für uns pink zu gucken. So, okay, dann gucken wir mal, was in der Welt der Promis da schon Sternchen so los war. Jetzt stotter ich hier schon. Die Nachrichten, die diese Woche von Schauspieler Alain Delon kamen, haben mich traurig und nachdenklich gemacht. Er wohnt inzwischen allein in einem nobler Pariser Wohngebiet und hatte nach seinem Schlaganfall 2019 eine Betreuerin, die sich um ihn kümmern sollte. Die Frau hat das mit dem Kümmern irgendwie anders gemeint, als es vorgesehen war, und hat den 87-Jährigen gequält, kann man schon so sagen. Sie soll immer fordernder, brutaler und gemeiner geworden sein und hat sogar den Hund von Delon misshandelt. Außerdem soll sie ihn von seiner Familie ferngehalten haben, seine Telefonate abgehört und die Post abgefangen haben. Alains Kinder haben inzwischen Strafanzeige gegen sie gestellt und sie wird sich bald vor Gericht verantworten müssen. Ganz ehrlich, das hört sich doch an wie einem Psychothriller, oder? Schauspielerin Heather Locklear, die meisten kennen ihr aus Denver Clan, aber die hat auch 5 Golden Globe Nominierungen bekommen. Leider hat sie auch mehr als 20 Entzüge mitgemacht. Diese Woche hatte sie mal wieder so einen Auftritt, den man von ihr schon kennt. In Los Angeles wurde sie vor einem Bürogebäude gesehen, torkelnd, lallend und aufgedunsen. Sie führte Selbstgespräche und zog wilde Grimassen, und natürlich gab es irgendwo eine Kamera, die das alles gefilmt hat. Diese bizarre Episode dauerte circa eine Stunde, dann stieg sie zu ihrem Verlobten ins Auto. Und Freunde befürchten jetzt, dass Heather nach ihrem Entzug 2019 wieder zu Alkohol und Tabletten greift. Heike Makatsch ist raus beim SWR-Tatort. Seit 2016 spielt sie die Mainzer Kommissarin Ellen Berlinger. Ihr 5. Fall aus dem Dunkel, der im Herbst ausgestrahlt werden soll, wird dann wohl ihr letzter. Grund: der Sender muss sparen. Deshalb konzentriert sich der SWR jetzt auf die anderen 3 Tatortreihen aus Ludwigshafen, Stuttgart und dem Schwarzwald. Okay, sparen verstehe ich, aber die Heike war schon geil als Kommissarin. Ja, allerdings war sie das, ne? Finde ich auch. Und ich habe lange überlegt, weil es gibt morgen einen ziemlich coolen Tatort, ob ich den euch vorstellen soll heute als Fernsehtipp der Woche. Der ist zwar nicht mit Heike Makatsch, aber trotzdem, ich habe den schon mal gesehen. Ist ja im Moment gerade Sommerpause, die wir holen, ja. Aber ich lasse es, weil es kommt diese Woche noch ein anderer Film, der echt richtig gut ist. Der Film, den ich euch vorstellen möchte für den Film der Woche, heißt Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Und ich habe ja eben schon gesagt, irgendwie war mir die Inhaltsangabe immer zu philosophisch. Aber es ist ein so großartiger Film. Ich habe lange gebraucht, bis ich ihn dann endlich geguckt habe. Und damit euch das nicht passiert, erzähle ich euch, worum es geht. Der 16-jährige Inder Pi, Sohn eines Zoodirektors, überlebt als einziger den Untergang eines Schiffes. Das Rettungsboot teilt er sich nun mit Richard Parker, einem übellaunigen und sehr hungrigen Tiger. Gemeinsam dümpeln sie über die Weiten des Ozeans, jagen sich gegenseitig Angst ein und durchleiden Durst, Hunger und Flaute. Das ist ein so phänomenal animiertes Leinwandspektakel, das kann ich euch gar nicht sagen. Es hat was von einer Fabel, aber Fabel klingt dann schon wieder so altmodisch. Es ist eigentlich eine Geschichte über Menschen, über Natur und über, ja, ich würde sagen, Botschaften. Ihr müsst das gucken. Lasst euch nicht irgendwie von diesem philosophischen Touch abhalten. Es sind fantastische Bilder, die lustigerweise fast alle komplett aus dem Computer kommen. Ein ganz, ganz tolles Filmepos über, ja, Spiritualität, aber auch über Mut. Müsst ihr gucken. Kommt um 7:45 am Mittwoch auf Arte und dann auch in der Arte-Mediathek. Jetzt kommt mein Gast in dieser Woche mit einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und deshalb wollte ich es auch unbedingt ansprechen. Es geht um Trauer am Arbeitsplatz. Es geht um Sprachlosigkeit, die man überwinden muss. Es geht um Abläufe, die man optimieren kann. Und es geht um Fürsorge. Petra Sutor ist bei mir. Sie ist Trauerbegleiterin, Traumaberaterin und Autorin und hat das Buch Trauer am Arbeitsplatz geschrieben. Das ist im Patmos Verlag erschienen. Herzlich willkommen in der Martina Straten. Stratenshow, liebe Frau Sutor.
Ganz vielen Dank für die Einladung.
Warum ist denn Trauer so wichtig?
Trauer ist ein ganz natürliches Gefühl, das uns mitgegeben ist, um Verluste zu bewältigen, zu integrieren. Und es wäre ganz merkwürdig, wenn wir Trauer nicht hätten. Denn wenn wir glücklich sind und gute Dinge passieren, dann haben wir ein Gefühl von Freude. Und gleichzeitig haben wir, wenn was Schlimmes passiert, das Gefühl von Trauer. Es ist eigentlich was ganz Normales, was wir alle kennen, wenn wir etwas verlieren, was uns wichtig ist.
Was sind denn die Folgen von unbearbeiteter Trauer? Werden wir krank, wenn wir nicht trauern?
Ja, das kann tatsächlich passieren. Und Menschen, die ihre Trauer über lange Zeiträume verdrängen, und das haben wir im Arbeitskontext tatsächlich auch ganz häufig, die bekommen die Trauer häufig irgendwann später. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, jede Träne stellt sich hinten wieder an. Und das erlebe ich in meinen Beratungen und Begleitungen ganz häufig.
Jetzt ist es ja nicht nur der Tod, der einen trauern lässt, sondern auch andere Lebenskrisen, wie Trennung zum Beispiel. Und dieser Schmerz wird von der Gesellschaft noch viel weniger wahrgenommen. Da kommt dann viel öfter der Satz, jetzt reiß ich mal wieder zusammen. Dabei macht er oft dasselbe wie die Trauer um einen Verstorbenen und er fühlt sich auch oft genauso an, oder?
Ja, und manchmal kann es sogar noch viel langwieriger werden, denn wir kennen alle den Begriff Rosenkrieg. Trennungen laufen ja nicht immer ganz friedlich ab. Und wenn es danach noch um viele andere Themen geht, wie existenzielle Fragen, vielleicht der Umgang mit den Kindern und Ähnliches, und man sich nicht einig ist, dann kann das ja ein jahrelanges Verfahren nach sich ziehen. Und das hat eben dann auch mit Trauer und anderen weitreichenden Belastungen zu tun. Also es ist nicht zu unterschätzen, welche emotionalen Belastungen eine Trennung eben auch tatsächlich haben kann.
Wie verhält man sich, wenn jemand gestorben ist aus dem Kollegenkreis? Da kann man ja nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und trotzdem regiert dann manchmal die Sprachlosigkeit und die Hilflosigkeit bei den Kollegen. Liebe Frau Sutor, wenn ein Mensch stirbt, dann trauert ja nicht nur die Familie, sondern auch die Kollegen sind geschockt. Was macht das mit einer Firma?
Das macht ganz viel mit einer Firma, denn am Ende des Tages sind die Unternehmenskultur ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Da arbeiten ja Menschen, wir sind ja alle keine Maschinen und natürlich macht das was mit uns. Es hat einen Einfluss auf unsere Arbeit, auf unsere Leistungsfähigkeit und wir unterschätzen ja auch, wie eng Teams häufig miteinander verbunden sind. Da entstehen auch Freundschaften über die Zeit. Manchmal verbringt man ja auch mehr Zeit am Arbeitsplatz als zu Hause mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da den Blick drauf richten. Und Arbeitgeber haben eine Fürsorgepflicht, das dürfen wir nicht vergessen.
Da herrscht ja oft Sprachlosigkeit, auch untereinander. Und nach diesem ersten Schock wird dann ganz oft zur Tagesordnung übergegangen. Aber so leicht ist das ja nicht, wenn da plötzlich ein Platz leer bleibt.
Ja, genau. Und deshalb ist es so wichtig, dem Raum zu geben. Und anzuerkennen, dass hier was Großes passiert ist. Mitarbeitende beobachten ja auch genau, wie dann damit umgegangen wird. Es setzt ja auch ein Zeichen. Haben wir auch Wertschätzung gegenüber diesem Menschen, der jetzt nicht mehr da ist? Was macht das denn, wenn mir das Gleiche passieren würde? Mhm. Wir sind ja nicht nur eine Nummer. Wir sind Menschen, wir wollen gesehen werden und wir wollen als der Mensch, der hier am Arbeitsplatz etwas leistet, wahrgenommen werden. Und wenn dieser Mensch, der verstorben ist, einfach weggelöscht ist und wir tun so, als wäre nichts passiert, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen von Wertschätzung. Und ich glaube auch, dass wir unterschätzen, wie wertvoll es sein kann, wenn wir menschlich agieren. Und menschlich agieren bedeutet eben, den Verlust sichtbar machen, das Team gut einbinden im Rahmen der Möglichkeiten, die da sind, und die Bedürfnisse abzufragen, die dann eben auch gerade dran sind.
Warum macht es einen Unterschied, in welchem Lebensabschnitt ein Mensch gestorben ist und auch wie jemand ums Leben kam?
Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Todesursache immer so elementar ist. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob wir jetzt zum Beispiel einen Suizid im Unternehmenskontext haben, ob jemand einen Herzinfarkt hatte, ob die Kollegin vielleicht schon 2 Jahre krank gewesen ist und dann verstirbt. Das hat natürlich schon auch einen Einfluss darauf. Aber am Ende des Tages ist die Grundlage immer der Umgang, wie gehen wir mit Trauer um. Also nicht nur, wie gehen wir mit der Todesursache um, sondern ganz grundsätzlich mit der Trauer, die im Team entsteht. Vielleicht können wir auch den Schock abfedern. Und welche Begleitung und Betreuung brauchen Mitarbeitende dann? Und da ist es ganz wichtig, dass wir dann zum Beispiel mit Lebensfeiern, so nenne ich das, ich nenne so gerne Trauerfeier arbeiten, dass wir Einzelgespräche anbieten. Denn manchmal triggert das ja auch Einzelne enorm. Wir wissen ja überhaupt nicht, was bei denen vielleicht privat in den letzten Monaten auch passiert ist. Und aktuelle Trauer holt auch manchmal alte Trauer wieder hervor.
Mhm. Ihr wisst ja, mir ist hier kein Thema zu heiß. Und das Thema Trauer ist immer ein Thema, wo alle so einen Moment zusammenzucken und denken, oh, müssen wir das jetzt besprechen? Ja, müssen wir. Hier kommt keiner lebend raus, sag ich immer. Und Trauer ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserem Leben. Deshalb habe ich Petra Sutor eingeladen. Die ist Trauerbegleiterin, Traumaberaterin und Autorin, hat ein tolles Buch über Trauer am Arbeitsplatz geschrieben, so heißt das auch. Liebe Frau Sutor, Trauer in der Firma, das ist kein leichtes Thema. Die Kollegen wissen oft gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn jemand aus der Familie stirbt, ob Kind oder Mann oder Eltern. Warum sind wir da oft wie gelähmt und warum sind wir nicht in der Lage, zum Beispiel Kondolenzbriefe zu schreiben oder unser Mitgefühl auszudrücken? Warum geht da immer nur eine Karte rum, da unterschreibt mal jeder?
Das ist ein schönes Beispiel tatsächlich. Ich nenne es immer die Drogeriemarktkarte, wo vorne schon der Text draufsteht und innen muss nur noch der Name rein. Das ist natürlich ganz ungünstig, weil es so unpersönlich ist und weil es eigentlich auch zeigt, dass man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, wir tun uns ja nicht nur am Arbeitsplatz damit schwer, sondern ganz grundsätzlich. Wir sind nicht so ganz gut sozialisiert. Den Tod organisieren wir gern weit an die Seite, als würde es uns nicht betreffen. Und das ist ja ganz spannend, denn wie Sie uns sagten, wir kommen hier alle nicht lebend raus.
Mhm.
Wie schön wäre es, da Alternativen zu finden. Und ich versuche, das Thema immer leicht zu machen. Ich glaube, es muss kein schweres Thema sein. Und wenn uns die Worte fehlen, und das ist ja häufig der Grund, warum wir uns so schwer tun damit, dann darf ich auch reinschreiben, mir fehlen die Worte.
Mhm.
Niemand versteht das besser als Betroffene. Denen fehlen nämlich auch die Worte. Die wissen ja häufig überhaupt nicht, was ihnen gerade geschehen ist. Das zu realisieren ist erstmal ein langer Weg. Den Verlust auch ins Leben zu integrieren, zu begreifen, das ist mir jetzt wirklich passiert. Also die haben garantiert Verständnis dafür, wenn man in eine Karte schreibt, es tut mir so leid, mir fehlen die richtigen Worte, aber ich bin für dich da oder ich mache dir ein konkretes Angebot, das ich dann auch einhalten kann. Also es gibt viele Wege, wie man kommunizieren kann, ohne lapidare Floskeln zu verwenden, die eher verletzend sind.
Schwere Trauerfälle verändern den Menschen, auch auf der Arbeit. Was kann man tun, um da zu helfen, wenn jetzt jemand zurück auf die Arbeitsstelle kommt, der das erlebt hat?
Also viele Firmen hätten von mir gerne eine Checkliste. Und das lehne ich immer ab, weil Menschen sind eben doch unterschiedlich. Wir brauchen individuelle Lösungen. Wenn Unternehmen manchmal sagen, aber wir haben gar nichts, dann sage ich immer, nutzen Sie doch alle diese Möglichkeiten, die Sie auch nutzen, wenn Mitarbeitende krank werden zum Beispiel. Also es gibt Wiedereingliederung, es gibt flexible Arbeitszeitmodelle, es gibt Homeoffice in vielen Berufsgruppen, nicht überall, das weiß ich auch, aber man kann schon Wege finden, wenn man das möchte. Und es gibt den schönen Satz, entsprechend dann kann geholfen werden, das heißt, setzen Sie sich mit den trauernden Mitarbeitern an einen Tisch und fragen Sie genau nach, was gewünscht ist. Und das bedeutet auch, bevor der Mitarbeiter zurückkommt oder die Mitarbeiterin nachzufragen, wie möchtest du, dass wir mit dir umgehen.
Mhm.
Und da kann dann die Aussage kommen, ich werde gerne darauf angesprochen oder bitte sprecht mich hier nicht darauf an, weil die Arbeitsstelle ja manchmal der einzige Ort ist, wo gefühlt noch Normalität stattfindet. Das kann auch tatsächlich eine Pause sein von Trauerzeit, wieder arbeiten gehen zu können. Es gibt Struktur und Stabilisierung. Und es ist wichtig, sich hinzusetzen und zu schauen, wie viel schaffst du gerade? Was ist gerade möglich und wo brauchst du Unterstützung? Was kann das Team vielleicht abfedern, aber was eben auch nicht? Und diese offene Kommunikation muss stattfinden und im besten Fall vielleicht noch die Vermittlung einer guten Trauerbegleitung, das zu empfehlen. Es gibt gut ausgebildete Trauerbegleitende draußen, die man tatsächlich auch dazu buchen kann. Und das ist einfach eine schöne Unterstützung, sodass man von zwei Seiten dann Hand in Hand arbeiten kann. Ich mache damit ausschließlich gute Erfahrungen.
Frau Sutor, wenn jemand aus den eigenen Reihen im Betrieb stirbt, sind alle so plan- und hilflos? Das haben Sie eben schon mal gesagt, da fragt man Sie oft nach einer Checkliste. Aber die kann es ja eigentlich nicht geben, weil jeder Betrieb ja anders funktioniert. Gibt es trotzdem Dinge, die so generell Gültigkeit haben?
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass zum Beispiel die Personalabteilung dahingehend gut aufgestellt ist. Also stellen wir uns vor, eine Mutter hat darüber informiert, dass sie schwanger ist und sie verliert das Kind in der Schwangerschaft. Dann ist die Personalabteilung und häufig die Ersten, die das erfahren, dass die Schwangerschaft nicht mehr besteht, weil dieser ganze Prozess von Elternzeit, Mutterschutz und so weiter dann zum Beispiel nicht mehr greift. Und in dem Moment kann ich als Personalabteilung handlungsfähig werden. Ich kann Angebote machen, ich kann kontrollieren und man kann wirklich schauen, wie kann man jetzt die betroffene Mutter, den betroffenen Vater unterstützen. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo wir schauen können, was ist jetzt einfach dran. Und Vorgesetzte grundsätzlich dafür zu sensibilisieren, dass die Unternehmenskultur, die wir dann haben, einfach ganz klar vorgibt, dass Menschen in Lebenskrisen unterstützt werden. Das ist eine grundsätzliche Haltung und da ist es ja völlig gleich, ob jemand verstirbt, ob jemand getrennt ist, ob andere Dinge im Leben passieren. Es gibt ja viele, viele Gründe, warum wir in Lebenskrisen geraten können. Und wenn die grundsätzliche Haltung im Unternehmen ist, von oben nach unten, wir kümmern uns und wir finden individuelle Lösungen, dann ist das das eine. Das ist also unternehmenskulturell dann bedingt. Und gleichzeitig kann ich natürlich Strukturen im Unternehmen schaffen. Und da greift dann vielleicht die Checkliste. Also es verstirbt jemand. Wer übernimmt die Kondolenz? Mhm. Wer nimmt Kontakt auch zu den Angehörigen? Wird ein Kranz bestellt? Gehen wir auf eine Beerdigung? Mhm. Wer kümmert sich um Arbeitsmaterialien? Dafür greift die Checkliste. Aber für Trauernde greift diese Checkliste eben nur begrenzt. Da geht es dann wirklich darum, wie können wir gemeinsam mit Betroffenen individuelle Lösungen finden, die tragfähig sind für die nächsten Monate.
Was ich ganz schön finde, in Ihrem Buch sprechen Sie von Abschiedsfeiern im Betrieb. Und das finde ich, das ist etwas, wo ich wirklich sage, diese Art der Trauerkultur sollte man wirklich leben. Können Sie mal kurz beschreiben, wie das gestaltet werden kann zum Beispiel?
Ja, genau. Also ich nenne das nicht so gerne Trauerfeier, sondern Abschieds- oder Lebensfeier. Lebensfeier sogar noch lieber, weil das lenkt den Fokus auf das Leben des Mitarbeitenden, der bei uns war und nicht darauf, dass er tot ist. Wir feiern ja nicht, dass jemand gestorben ist, sondern wir feiern, dass jemand Teil unserer Mitte war. Das verändert komplett die Energie. Das heißt, ich kann mit Teams, auch denen, die vielleicht sehr jung und häufig noch verunsicherter sind, weil sie vielleicht auch noch nie in ihrem Leben auf einer Beerdigung waren, mit denen kann ich tatsächlich sammeln. Was erinnert euch? Was ist das Wertvolle? Welche Spuren hat dieser Mensch hinterlassen? Dann kann man sich entweder online oder am jeweiligen Standort gemeinsam treffen. Das ist ja heutzutage auch in den Firmen ganz unterschiedlich. Häufig arbeiten ja Menschen auch länderübergreifend vielleicht sogar. Die kann man dann online alle zusammenholen. Und man teilt dann eben gemeinsam Erinnerungen, Anekdoten. Und ich sage häufig den Firmen, das ist besser als jede andere Teambuilding-Maßnahme. Denn wenn ich als Gemeinschaft sowas durchgestanden habe und ich stelle fest, wow, wir sind ja alle nur Menschen. Die einen sind vielleicht emotionaler als die anderen, aber ich darf mich zeigen, wie ich bin. Und wir wertschätzen einen Menschen, der lange für uns tätig gewesen ist. Dann bringt das Menschen einfach zusammen. Und das hat ausschließlich Vorteile.
Frau Sutor, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Mehr Informationen über Sie und Ihre Arbeit bekommt man natürlich im Netz. www.sutor-trauerbegleitung.de. Und in Ihrem tollen Buch Trauer am Arbeitsplatz im Patmos Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Ebenso.
Das war schon wieder mein Podcast der Martina Straten Show. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch und der kommt von Walt Whitman und geht so: Schau immer in Richtung Sonne und alle Schatten werden hinter dich fallen. Das ist wirklich ein cooler Spruch und gerade jetzt, wo es so warm ist und wir so viel Sonne haben, finde ich, trifft der absolut zu. Also immer in Richtung Sonne gucken, bis wir uns wieder hören in jedem Fall. Das könnt ihr gerne im Podcast hier tun. Da braucht ihr einfach nur das Häkchen folgen oder abonnieren anklicken und dann werdet ihr sogar über jede neue Folge der Martina Straten Show benachrichtigt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Und ich wünsche euch, bis wir uns wieder hören, eine richtig gute Zeit. Passt bitte gut auf euch auf, dann steht dem Wiederhören auch nichts im Wege.
Radio Salü, die Martina Straten Show.